Frau Pavel verbeugte sich, sammelte seine Notizen ein und verließ mit seinem Froschdämon auf der Schulter den Gerichtssaal. Die Nonnen lockerten ihre Finger und der Vorsitzende klopfte mit einem Bleistift auf die Eichenplatte vor ihm. »Schwester Agnes und Schwester Monika, Sie können sich jetzt ebenfalls zurückziehen. Lassen Sie mir die Reinschrift des Protokolls bitte bis heute Abend zukommen.« Die beiden Nonnen verneigten sich und gingen. »Meine Herren«, sagte Pater MacPhail, denn so lautete die offizielle Anrede der Mitglieder des Disziplinargerichts, »ziehen wir uns zur Beratung zurück.« Die 12 Mitglieder, von Pater Makebe, dem Ältesten mit den rheumatischen Augen, bis zu Pater Gomez, dem Jüngsten, bleich und von Glaubenseifer durchdrungen, sammelten ihre Unterlagen ein und folgten dem Vorsitzenden in das Beratungszimmer, in dem sie einander an einem Tisch gegenüber saßen und vollkommen ungestört reden konnten. Der gegenwärtige Vorsitzende des geistlichen Disziplinargerichts, ein Schotte namens Hugh MacPhail, war in jungen Jahren gewählt worden. Da man dieses Amt auf Lebenszeit innehatte und er erst in den 40ern war, stand zu erwarten, dass MacPhail die Geschicke des Gerichts und damit der ganzen Kirche noch auf längere Zeit bestimmen würde. Er hatte eine dunkle Haut, war hochgewachsen und breitschultrig, hatte dichte, graue Haare und hätte wohl Speck angesetzt, hätte er seinen Körper nicht mit einem unerbittlich asketischen Lebenswandel gezüchtigt. Er trank nur Wasser, aß nur Brot und Obst und ertüchtigte seinen Körper täglich eine Stunde unter Anleitung eines professionellen Trainers. Infolgedessen war er ausgemergelt und ruhelos, sein Gesicht von zahlreichen Falten durchzogen. Als Dämon hatte er eine Eidechse. Alle nahmen Platz. »Ich fasse noch einmal zusammen«, eröffnete MacPhail die Beratung. »Erstens, Lord Asriel, laut Aussage einer der Kirche in Freundschaft verbundenen Hexe, versammelt er gegenwärtig eine große Armee, darunter womöglich auch Engeltruppen. Seine Absichten richten sich, soweit bekannt, gegen die Kirche und gegen den Allmächtigen selbst. Zweitens, die Oblationsbehörde. Sie hat das Forschungszentrum Bolwanga eingerichtet und unterstützt Mrs. Carter. Beides lässt vermuten, dass sie sich Hoffnungen macht, das Disziplinargericht als stärksten und wirkungsvollsten Arm der Heiligen Kirche abzulösen. Wir sind überholt worden, meine Herren. Die Behörde geht dabei geschickt und skrupellos vor. Dass es so weit kommen konnte, ist unsere eigene Schuld. Wir waren viel zu nachlässig. Ich komme gleich darauf zu sprechen, was wir dagegen unternehmen können. Drittens, der Junge, von dem Frau Pavel gesprochen hat, mit dem Messer, das so außergewöhnliche Dinge vollbringen kann. Natürlich müssen wir ihn schnellstmöglich finden und das Messer an uns bringen. Viertens, der Staub. Ich habe Schritte eingeleitet, um in Erfahrung zu bringen, was die Oblationsbehörde darüber weiß. Ein Experimentaltheologe aus Bolwanga konnte überredet werden, uns zu sagen, was genau man entdeckt hat. Ich werde heute Nachmittag unten mit ihm sprechen. Einige Priester zuckten zusammen, denn mit unten war der Keller unter dem Gebäude gemeint, einige weiß gefließte, schallisolierte Räume mit anbarischen Anschlüssen und zahlreichen in den Boden eingelassenen Abflüssen. »Was immer wir über den Staub erfahren«, fuhr der Vorsitzende fort, »wir dürfen darüber nie unser eigentliches Ziel vergessen. Die Oblationsbehörde will begreifen, was der Staub bewirkt. Wir dagegen haben keine geringere Aufgabe, als ihn zu vernichten. Wenn wir dafür auch die Oblationsbehörde, das Bischofskollegium und sämtliche anderen kirchlichen Behörden im Dienst des Allmächtigen vernichten müssen, dann muss das eben sein. Vielleicht, meine Herren, ist das ja der eigentliche Zweck der Heiligen Kirche, den Staub zu vernichten und dabei selbst zugrunde zu gehen. Aber besser noch eine Welt ohne Kirche und Staub als eine Welt, in der wir täglich unter der schrecklichen Last der Sünde stöhnen. Besser eine von aller Sünde gereinigte Welt. Pater Gomez nickte leidenschaftlich und mit blitzenden Augen. Und letztens? Das Kind. Denn wenn ich es richtig verstehe, ist diese Lyra ja noch ein Kind. diese Eva, die versucht werden, und wenn sich das Schicksal der ersten Eva wiederholt, der Versuchung erliegen und uns alle in den Abgrund mitreißen wird. Es gibt verschiedene Lösungen für das Problem, das sich stellt, meine Herren, doch ich schlage die radikalste vor und ich bin sicher, dass Sie mir zustimmen werden. Ich schlage vor, jemanden zu entsenden, der Sie ausfindig macht und tötet, bevor Sie versucht werden kann.
»Exzellenz«, rief Pater Gomez sofort, »seit ich erwachsen bin, übe ich täglich vorbeugend Buße. Unermüdlich studiere ich«, der Vorsitzende hob die Hand. Bei der sogenannten präventiven Buße und Absolution handelte es sich um vom Disziplinargericht entwickelte, der restlichen Kirche nicht bekannte Lehren. Dabei ging es um die Sühne für eine noch nicht begangene Sünde. Eine leidenschaftliche, von Geißelung und Auspeitschung begleitete Buße, mit der man sich eine Art Guthaben aufbaute. Hatten die selbst auferlegten Strafen die für eine bestimmte Sünde angemessene Höhe erreicht, bekam der Büßer die Absolution im Voraus erteilt, auch wenn er nie aufgefordert werden würde, diese Sünde zu begehen. Manchmal war es zum Beispiel notwendig, jemanden umzubringen, und dann erwies es sich natürlich als große Erleichterung, wenn der Mörder die Tat im Stand der Gnade begehen konnte.
»Ich hatte sie schon im Sinn«, sagte Pater MacPhail freundlich. »Ist das Gericht einverstanden? Gut. Wenn Pater Gomez gleich mit unserem Segen aufbricht, ist er auf sich gestellt. Niemand kann ihn dann noch erreichen oder zurückrufen. Was immer passiert, er wird auf seinem Weg voranschreiten wie der Pfeil Gottes und das Kind töten. Niemand wird ihn sehen, niemand wird ihn hören. Er wird nachts kommen wie der Engel, der die Assyrer vernichtete. Was für ein Jammer, dass es im Garten Eden noch keinen Pater Gomez gab. Wir lebten heute noch im Paradies.«
Der junge Priester weinte fast vor Stolz. Das Gericht segnete ihn. Doch in einem dunklen Winkel unter der Decke, verborgen zwischen Eichenbalken, kauert ein Mann, nicht größer als die Spanne einer Hand, bewaffnet mit giftigen Sporen an den Stiefelabsätzen. Er hatte alles mit angehört.